Wir haben Jona 3 gehört von Heidi. Dankeschön für die Lesung. Und ich möchte Vers 3 und 4 aus dem dritten Kapitel noch einmal lesen, was dort eigentlich geschah. Jona machte sich auf und ging nach Ninive, gemäß dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage zu durchwandern. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, 1 Tagesreise weit. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Das ist mal eine Botschaft. 40 Tage und die Stadt ist zerstört. Ich denke, dass die Auswirkung von denen wir gehört haben in der Lesung, dass sich auf einmal eine ganze Stadt aufmacht und Gott sucht, nach einer Predigt, die, ich glaube, 7 Worte im Deutschen hat, im Hebräischen ist es noch kürzer, sind 5 Worte. 5 Worte Predigt und auf einmal so eine Auswirkung. Das hört sich ziemlich gut an, dann wäre ich schon mit meiner Predigt längst fertig. Ich glaube, dass Jona diese Auswirkung seiner Predigt in Ninive überhaupt nicht erwartet hat. Ich würde sogar weitergehen, ich glaube, dass er sie sich noch nicht mehr erwünscht hat. Denn das waren ja seine Feinde, wo er war. Und so eine Gerichtsbotschaft, das ist dann schon mal was Feines. Wenn ich dann zu meinen Feinden gehen darf und sogar die Erlaubnis bekomme, auch das Gericht zu predigen. Das ist doch Genugtuung. Ich finde es spannend, dass wir nichts anderes wissen von dieser Predigt. Nur diesen Satz. Vielleicht hat Jona auch noch mehr gepredigt. Ich weiß es nicht. Aber uns ist nur dieser eine Satz überliefert und der soll uns zeigen, Gott tut durch wenige Worte etwas ganz, ganz Großes. Durch einen einfachen Satz kann er Menschen wieder neu erwecken, neu aufwachen. Aufwecken, aufwachen lassen. So ist richtig. Gott kann Großes bewirken mit wenigen Worten, und vor allem mit begrenzten Werkzeugen. Das sehen wir bei Jona. Wer die letzten Wochen die Predigtreihe Jona verfolgt hat, der weiß, wie begrenzt dieser Prophet ist. Dass das jetzt nicht so der Musterprophet ist, den man so vorzeigt, der immer gehorsam ist. Aber Gott tut durch so ein geringes Werkzeug, durch jemanden, der es eigentlich vermasselt hat, tut er etwas ganz Großes. Das wäre so, als wenn, stellt euch vor, wir haben Weltmeisterschaft, also Fußball-Weltmeisterschaft, hatten wir sogar jetzt Frauen-Weltmeisterschaft, siehst du? Ich glaube, sie sind aber rausgeflogen, oder? Leider. Wenn ein Spieler, ein wichtiger Spieler, öfter mal den Ball versemmelt, also voll am Tor vorbei und immer stolpert. Und dann kommt das letzte Finalspiel. Und der ist wohlgemerkt ausgewechselt, ja, der hat ja nichts getaugt. Und jetzt geht es um die Wurst. Und der Trainer sagt, genau dich will ich. Du, der du oder die du in den letzten Wochen missgebaut hast. Du hast die Bälle nicht getroffen. Du hast kein Tor geschossen. Deine Pässe waren immer Fehlpässe. Und jetzt kommen wir zum Elfmeterschießen und wir brauchen ein Tor.
Ich nehme dich.
Das würden wir nicht so machen. Aber in Gottes Reich gelten andere Maßstäbe. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von einem Pastor, der Folgendes sagte. Beides, die Bibel und die Kirchengeschichte zeigen, dass Gott alles durch diejenigen tut, die verstanden haben, dass sie nichts sind. Und Gott tut nichts durch diejenigen, die denken, sie seien alles. Ich wiederhole das noch einmal, nicht für euch, sondern für mich. Beides, die Bibel und die Kirchengeschichte, zeigen, dass Gott alles durch diejenigen tut, die verstanden haben, dass sie nichts sind. Und Gott tut nichts durch diejenigen, die denken, sie seien alles. Das ist ein geistliches Prinzip. Ich bin froh, dass wir an dieser Stelle von Jona lesen und auch von diesem geistlichen Prinzip. Dass erst wenn Menschen merken, ich tauge zu nichts, dass wenn sie wie Johannes der Täufer sagen, ich muss abnehmen, und damit meint er nicht seinen dicken Bauch, sondern sein Ego, sein Stellenwert, was er vor den Menschen ist. Und Johannes der Täufer war zu seiner Zeit ein großer Mann, der viel Einfluss hatte. Viele sind zu ihm gekommen. Und er sagt, ich muss abnehmen. Die Person Johannes der Täufer muss weniger werden. Und Jesus Christus soll zunehmen. Er soll wachsen. Um ihn geht es. Und solche Personen gebraucht Gott, um große Dinge zu tun. Mit wenigen Worten, mit geringen Werkzeugen tut Gott Großes. Und Jona wird dadurch, obwohl er so ein Schwächling ist und obwohl er mit seinem Herzen noch nicht da ist, wo er sein sollte, wohlgemerkt, das werden wir hoffentlich nächste Woche, wenn wir durchkommen, hören. Er wird dadurch in diesem Augenblick zu einer, in Jona finden wir einen Vorschatten, eine Vorahnung von unserem Herrn Jesus Christus persönlich. Denn in Philipper 2, Vers 7, auf der nächsten Folie könnt ihr es mitlesen, heißt es, aber er, das heißt Jesus Christus, machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Er wurde wie ein Sklave, dass er einfach anderen gedient hat, anstatt wie der King aufzutreten. Das ist spannend, weil im Vers davor im Philipperbrief heißt es, dass Jesus in seiner Gestalt Gott gleich war. Und er hielt es nicht fest wie einen Raub, den man raubt, Gott gleich zu sein, sondern hat es losgelassen und ist nichts geworden. Das ist ziemlich heftig, wenn Paulus, der doch Jesus Christus nachfolgt, sagt, mein Gott und König wurde zu nichts. Gott möchte, dass wir so tief gehen. Jesus zeigt mit seinem Leben, das Evangelium, was er gebracht hat, hat er auch praktisch ausgelebt. Und da hat er gezeigt, dass Erfolg nicht bedeutet nehmen, sondern geben. Selbsthingabe statt Selbstschutz. Wir gewinnen, wenn wir verlieren. Wir triumphieren in Niederlagen. Wir erlangen Kraft, indem wir dienen. Die Kraft wird nicht weniger. Wenn wir dienen im Namen Gottes, dann wird die Kraft mehr. Wir werden reich, wenn wir nicht unseren Vorteil suchen. Und in 2. Korinther 13, Vers 4, ihr könnt es mitlesen, heißt es, er wurde zwar in Schwachheit gekreuzigt, aber er lebt aus Gottes Kraft. So sind auch wir, So sind auch wir mit Christus schwach, werden aber vor euch mit ihm aus Gottes Kraft leben. So spricht Paulus über sich und seine Freunde in Bezug auf die korinthische Gemeinde. Wir denken, dass wir keine großen Leute sind. Wir machen uns genauso schwach wie der Jesus, der gekreuzigt wurde. Aber wir werden euch zeigen, dass in dieser menschlichen Schwachheit Gottes Kraft gegenwärtig ist. Leute, und das ist für mich ganz schön hart zu hören. Es reißt alles mir aus den Händen, was ich gerne aufbauen möchte. Weil ich, das Wort, das Gotteswort ist ein Wort für mich. Vielleicht auch für dich. Aber ich neige dazu, sehr viel aus eigener Kraft zu machen. Und dann, dass am Ende noch etwas für mich bei rumkommt. Dass ich gut dastehe. Und so einen Satz zu sagen, oh, ich muss abnehmen, auch hier. Und Gott muss zunehmen. Das ist ein geistliches Prinzip und Gott macht es in Jona vor, dass er die schwachen Werkzeuge benutzt. Lasst uns auf den Vers 4 schauen, auf der nächsten Folie. Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Das ist eine knackige Botschaft mit einer interessanten Zahl, 40. Bibelkenner unter uns werden öfter diese Zahl 40 schon gehört haben bzw. gelesen haben, vor allem im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament. Und Jona wusste, er hatte diese Botschaft von Gott bekommen. Heißt es im dritten Kapitel am Anfang, dass Gott ihm die Dinge noch weiter sagen wird, die er zu sagen hat. Und Gott gibt ihm die Botschaft 40 Tage. Jona wusste 40, das bedeutet, es ist sehr bedeutungsvoll, was jetzt passiert. Jona kommt nicht und einfach und sagt nicht einfach, übrigens, ihr werdet alle draufgehen, sondern 40 Tage und dann. Und Jona ist bestimmt in den Kopf gekommen, der Noah musste die Arche bauen, weil es danach 40 Tage und 40 Nächte regnete. Ein Zeichen des Gerichts. Wir kennen die Geschichte, dass die ganze gesamte Erde überflutet wurde und viele Menschen starben. Ich bin mir sicher, dass diese Zeit deswegen eingerichtet wurde, damit die Menschen zur Umkehr kommen, zu Noahs Zeiten. Aber dazu haben wir jetzt keine Zeit. 40 Jahre ist für Israel die Zeit in der Wüste, wo sie wandern. Im Psalm 95 heißt es, von Gott gesprochen, 40 Jahre empfand ich Ekel vor dieser Generation. Ekel. Es ist spannend, dass Gott Ekel empfindet. Dass er sich anwidert, wenn er sein Volk sieht. Das ist eine Eigenschaft von Gott, die ziemlich schwierig ist. Aber es ist doch spannend, dass am Ende, nach den 40 Jahren, Gott sagt, letztendlich, ich habe Ekel empfunden, aber ich habe euch immer umsorgt. Ihr hattet nie Mangel. Und das heißt sogar, dass eure Klamotten nicht zerschlissen sind. Interessant, wo Gott noch Liebe im Petto hat, wo er Ekel empfindet. Da sehen wir, dass in Gottes Brust zwei Herzen schlagen. Seine Heiligkeit und Gerechtigkeit, aber auch seine Liebe zu seinem Volk, zu seinen Kindern, was er nicht einfach loslässt. Selbst wenn er sagt, ich muss hart durchgreifen, sagt er nicht, Liebe ist sonst irgendwo im Keller. Nein, die ist genau hier. Und so sehen wir immer beide Botschaften, auch im Buch Jona. 40 Tage, Gott meint es sehr ernst. Das war letztendlich die Botschaft. Und der Moment, in dem Jona das reinspricht in dieses Land, ist sehr, sehr spannend, denn ich hatte es in der ersten Predigt, der Predigtreihe gesagt, dass aufgrund von Thronnachfolgeschwierigkeiten das Land Assyrien instabil war. Die Machtfragen waren nicht geklärt und wenn die nicht geklärt sind in einem Land, dann geht es immer heiß her. Braucht nicht ein Land sein, kann auch in einer Gemeinde sein. Und Assyrien galt zu diesem Zeitpunkt als verletzlich. Wenn es in Assyriens Geschichte einen Moment gab, wo sie verletzlich waren, dann ist es dieser Moment. Und das zeigt mir, Gott gebraucht Momente in unserem Leben, wo wir verletzlich sind. Gott kommt interessanterweise auf Ninive nicht zu, wo sie ihre härteste Front aufbauen, sondern in dem Augenblick, wo Unsicherheit da ist. Wo der eigene Panzer, den man aufbaut, auf einmal nicht mehr hält. Die Fassaden bröckeln. Und dort kommt Gott hinein und spricht sein Wort. Auch ein harter Stoß. Aber mit welcher Wirkung? Wofür tut Gott das? In Vers 5 lesen wir, sag mal, ist das Ding zu laut? Ja, wenn es zu laut ist, dann machen wir es einfach aus und hören zu. In Vers 5 lesen wir, wie auf diese Botschaft reagiert wurde. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Ganz spannend ist in dieser Geschichte, es geht ja eigentlich die ganze Zeit um Jona in diesen vier Kapiteln. Und hier finden wir eine Passage, wo auf einmal ab hier Jona nicht mehr vorkommt. Es geht auf einmal nicht mehr um Jona. Jona ist nicht Zentrum eigentlich der Angelegenheit. Es sind nämlich die Menschen, die Sünder, die von Gott weglaufen und die Gott zurückrufen möchte. Hier geht es über einige Verse nur um Ninive und um Gott. Jona, der Botschafter, tritt völlig zurück. Deswegen heißt es auch dort, dass sie nicht Jona glaubten, sondern sie glaubten an Gott. In der ganzen Geschichte sehen wir, Gott hat Macht und Kraft. Gott bringt Dinge in Bewegung, die eigentlich stillstehen. Gott bringt das Wetter in Bewegung. Ein bisschen Luft wäre jetzt nicht schlecht. Gott bringt einen Sturm auf das Meer. Gott ruft ein Seeungeheuer und es kommt. Aber das, was wir in Kapitel 3 sehen, ist die größte Herausforderung, vor der Gott steht. Und zwar ein totes Herz lebendig zu machen. Menschen, die Gott verabscheuen und hassen, so zu verändern, dass sie auf einmal Gott lieben. Ein Seeungeheuer, meinetwegen Loch Ness zu rufen, ist ein Klacks dagegen. Aber das menschliche Herz zu verändern, das ist eine Aufgabe, die sich Gott widmet in diesem Buch. Und sie glauben. Wunderbar. Sie glauben und das reicht es nicht. Reicht es nicht, dass wir jetzt lesen, sie glauben, können wir nicht jetzt schon zum nächsten Kapitel gehen? Warum lesen wir nicht jetzt schon die Reaktion von Jona, wie Jona auf ihren Glauben reagiert? So übrigens, Jona, wir glauben jetzt an Gott. Das Kapitel bleibt dort nicht stehen, es geht weiter. Es zeigt nämlich uns, wie sich Glaube zeigt. Welche Kriterien wir auch haben, um Glaube auch zu bemessen. Dass es nicht einfach bei einem Lippenbekenntnis bleibt, sondern wir sehen an dem Verhalten der Niniviten, dass sie auch wirklich glauben. Wie reagiert der König? In Vers 6 lesen wir das. Und das Wort erreichte den König von Ninive. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Wahrer Glaube tritt in Aktion. Wahrer Glaube bleibt nicht im Thron sitzen, sondern steht auf und geht Schritte. Wir haben in der Bibel im Neuen Testament, im Hebräerbrief, Kapitel 11, ein ganz bekanntes Kapitel. Das sogenannte Glaubenskapitel. Und dort werden ganz viele Helden beschrieben, wie sie Gott geglaubt haben. Dort heißt es nicht, und übrigens, der hat auch geglaubt, und der hat auch geglaubt, sondern es heißt, durch Glauben baute Noah. Er hat was getan. Durch Glauben ist Abraham umgesiedelt. Durch Glauben hat er etwas getan. Eine Aktion ist hervorgerufen. Isaak hat durch Glauben gesegnet. Jakob hat durch Glauben gesegnet und Gott angebetet. Josef hat im Glauben Pläne gemacht, was mit seinem Leib passieren soll, wenn er stirbt. Mose hat durch Glauben sich gewehrt gegen die äußeren Widerstände und es heißt, dass er Gottes Bestimmungen folgte. Ich könnte jetzt noch weiterreden, aber ich lese einfach, was der Hebräerbriefschreiber sagt. Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, den Löwenrachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, Schwachheit Kraft, im Kampf stark wurden und der fremden Heere zurücktrieben. Dieses Buch, der Hebräerbrief, das 11. Kapitel, möchte uns nicht einfach nur erzählen, dass es Menschen gab, die an Jesus geglaubt haben oder an Gott geglaubt haben. Dass es irgendwie fromme Leute waren, mit einem netten Lippenbekenntnis. Sondern dass es Menschen waren wie die Niniviten, die zum Glauben gekommen sind und dieser Glaube nicht stillstand, sondern in eine Bewegung reinkam. Und wisst ihr, was das Spannende ist? Dass in diesem 11. Kapitel jede Person, oder fast jede Person, was anderes macht. Der eine baut, der andere zieht um, der andere segnet, der andere betet an. Gott kommt als persönlicher Gott zu uns. Gott, unser Vater im Himmel, kommt zu seinen Kindern. Nicht zu Bauteilen, die alle gleich sind. Und gibt individuelle Aufträge jedem Einzelnen von uns. Und wenn ich sage, ich glaube, dass Gott mein Gott ist, dann möchte ich auch sehen, wo sich dieser Glaube zeigt. Was tut der König? Er nimmt sein Gewand, legt es ab und zieht sich einen Sack an. Er steigt von seinem Thron auf und legt sich in ein Bett von Asche. Was ist das für ein Bild? Das tut da nicht irgendjemand, das tut der König dieses Landes. Und alles, womit er seinen Status repräsentiert, was er ist, legt er ab und geht voran und vollzieht einen Stellungswechsel, weil er mit Gott, dem König, persönlich jetzt zu tun hat. Und wer ist er, dass er auf seinem Thron hocken bleibt, mit seinem Gewand, mit seinem Krönchen und seinem Zepter? Er legt die Dinge ab und zieht sich Dinge an, die ihm entsprechen. Spannend ist, dass wenn wir ins Neue Testament jetzt hineingehen würden, sehen, dass wenn man in Sack und Asche zum Vater im Himmel kommt, dass er uns Sack und Asche wieder abnimmt, uns Festgewänder holt, ein Fest feiert, uns einen Siegelring schenkt als Zeichen, du bist wieder in der Familie, und Sandalen gibt. Es ist notwendig, dass wir tief gehen, dass wir merken, Gott ist größer als wir. Aber wenn wir tief gehen und uns demütigen vor Gott und merken, wir sind Sünder, Gottes Urteil ist gerecht, dann ist das eine Botschaft für uns, dass Gott uns nicht unten im Staub lässt, sondern uns, wie Hiob sagt, aus dem Staub erhebt. Aber wenn wir diejenigen sind, die uns aus dem Staub erheben, dann werden wir nichts haben. Der König der Könige muss mit dem Königsmantel kommen und uns umhüllen. Und uns seine Gaben geben, die er darreicht und nicht die menschlichen, die wir aufbauen. Ich frage dich, was ist dein Mantel? Was ist dein Gewand? Was ist dein Thron? Und wovon möchte Gott, dass du durch Glauben dein Gewand abgibst und vom Thron aufstehst? Was tauschst du ein? Wir sehen an Ninives Umkehr, dass es nicht bei allgemeinen Äußerlichkeiten bleibt, sondern dass es konkret wird. Ninive sagt nicht einfach, ach, ich habe gesündigt, Gott, bitte vergib mir meine Sünde. Ist das genug? Eddie, ist doch genug jetzt. Oder ich habe gesagt, Gott, vergib mir. Ist doch jetzt alles vergeben. Jein. Ninive macht das anders. Lass uns mal den nächsten Vers anschauen. Vers 8. Der Befehl ist, und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Ganz kurz, auch das Vieh, ganz spannend. Das heißt natürlich nicht, dass die Tiere sich bekehrt haben wie die Menschen und auch im Himmelreich sein werden wie die Niniviten. Es soll diese Umfassenheit darstellen, dass das ganze Land in Bewegung kommt. Und sie haben sogar die Tiere mit in diese Fastenzeit mit hineingenommen. Und stellt euch mal vor, ihr seid in einem Land, wo viel Landwirtschaft betrieben wird, wo viel Vieh gezüchtet wird. Und ihr gebt diesem Vieh auf einmal nichts mehr zu essen und legt sie in den Sack. Und man soll rufen zu Gott. Wenn du nicht rufst, das Vieh wird dich daran erinnern. Den Lärm, dieses Geschrei, das will ich nicht hören. Aber es hat das Herz der Niniviten unterstützt. Die Tiere sind hier sozusagen mit hineingenommen worden. Wir gehen weiter. Sie sollen mit aller Kraft zu Gott rufen und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Assyrien, dieses Land, war allgemein bekannt dafür, dass sie heftige Probleme mit Gewalt haben. Dass es ein sehr gewalttätiges Volk ist. Ich möchte euch mal ein Zitat vorlesen von einem König, wie heißt er? Auch ein schicker Name. Assurnasirpal, der Zweite. Der hat über sich Folgendes mal geschrieben. Ich habe zerstört, niedergerissen, niedergebrannt. Ich nahm ihre Krieger gefangen und habe sie vor ihren Städten auf Pfählen aufgespießt. Viele der Gefangenen habe ich im Feuer verbrannt. Einigen habe ich die Hand bis zum Handgelenk abgeschnitten. Von anderen die Nasen und Ohren. Ich riss vielen der Soldaten ihre Augen heraus. Ihre jungen Männer und Frauen verbrannte ich zu Tode. Es ist spannend, wie jemand sein Selbstbild so präsentiert. Warum schreibt jemand sowas? Warum sehen wir solche Gräueltaten vom sogenannten Islamischen Staat? Warum schmeißen sie diese ganzen Videos auf YouTube, in die Nachrichtenkanäle, wie sie Leute abschlachten? Warum? Um uns das Fürchten zu lernen, um Angst zu haben, um Respekt zu bekommen vor diesen Völkchen. Das Gleiche ist, es gibt nichts Neues unter der Sonne. In Ninive war genau das Gleiche. So waren die unterwegs. Man wusste, Ninive, Assyrien, Gewalttäter. Dieses Volk, was anderen Menschen das Fürchten gelehrt hat, hat in dem Augenblick, als Jona mit der Botschaft Gottes gekommen ist, hat das Volk erfahren, was es bedeutet, den zu fürchten, von dem Jesus sagt, er ist der, der sowohl Seele als auch Leib in der Hölle verderben vermag. Sie wurden mit jemandem konfrontiert, vor dem sie sich fürchten müssen. Es ist spannend, dass Gott so auf so ein Land zukommt. Und sie haben gemerkt, wie es in Sprüche heißt, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Sich vor Gott zu fürchten, ist wirklich ein wesentlicher Schritt im Glaubensleben. Aber da dürfen wir nicht stehen bleiben. Ich möchte euch gerne ein Zitat vorlesen, was ich ganz nett fand. Natürlich besteht nicht der ganze rettende Glaube daraus, Gott zu fürchten. Aber die Furcht ist wie der Pflug, der den Boden umwendet, eben ein notwendiger Schritt auf dem Weg zu einer guten Ernte. Wer im Angststadium vor Gott bleibt, der hat Gott nicht wirklich erkannt. Wer Gott kennt, weiß, dass Gott Liebe ist. Und das hat er viel, viel mehr für seine Kinder übrig als Zorn. Deswegen, dieser Schritt der Furcht, sich vor Gott zu fürchten, ist ein notwendiger Schritt, dass unsere harte Erde, die wir haben im Herzen, dass da ein Pflug mal reinkommt und einmal umgräbt. Und wenn das umgegraben ist, dann ist es gut. Und dann kann dort hineingesät werden. Das haben die Nineviten erlebt. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 11, weil wir nun wissen, wie sehr der Herr zu fürchten ist, versuchen wir, Menschen zu überzeugen. Diese Furcht vor Gott, Ehrfurcht, dieser heilige Respekt ist für Paulus ein wesentliches Element in seiner Evangelisation, in seiner Mission. Das Spannende ist, wenn ihr eure Bibeln dabei haben solltet oder wenn ihr zu Hause seid, schlagt mal diesen Vers nach. Je nachdem, welche Übersetzung ihr lest, werdet ihr merken, dass viele Übersetzungen den Aspekt des Fürchtens aus diesem Satz völlig entfernt haben. Einfach rausgestrichen haben. Aber es ist und bleibt so, wie es dort steht. Weil wir nun wissen, wie sehr der Herr zu fürchten ist, versuchen wir Menschen zu überzeugen. Denn vorher sagt er, denn wir werden alle eines Tages offenbar vor dem Richterstuhl Christi stehen. Und dort wird uns vergolten, was wir getan haben, entweder gut oder böse. Und Ninive wurde mit ihrer Bosheit konfrontiert. Das ist ja auch die Botschaft von Jona Kapitel 1. Die Bosheit Ninives ist an mich herangetragen worden. Geh und predige gegen sie. Okay, Gewalttat hat Ninive charakterisiert. Das bedeutet, indem sie dazu aufgerufen wurden, Leute, dafür sind wir bekannt, davon kehrt um. Das bedeutet für uns, dass wir dazu angehalten sind, spezifisch umzukehren. Vielleicht hast du Probleme mit Stolz und dein Sitznachbar nicht. Kehr um von deinem Stolz. Wenn du in Selbstbezogenheit lebst, wenn du faul bist, wenn du im Materialismus schwelgst, wenn du die Völlerei liebst, wenn du abhängig bist von Suchtmitteln dann reicht es nicht zu sagen, ich glaube und mir ist vergeben. Sondern wir sind angehalten dazu, die Kraft Gottes in Anspruch zu nehmen und in diesen Glauben neue Schritte zu gehen. Wir sind nicht perfekt und wir werden fallen. Aber Gottes Wort sagt, der Gerechte fällt siebenmal. Sieben ist eine Zahl für die Vollkommenheit. Also der Gerechte, der fällt jedes Mal hin. Die ganze Zeit. Aber er steht wieder auf. Darum werden im Neuen Testament die Menschen aufgefordert, wie Paulus sagt, ihre verkehrten Wege zu verlassen, zu Gott umzukehren und ein Leben zu führen, das dieser Umkehr angemessen ist. Okay, wir gehen voran. Nächster Vers. Was passiert daraufhin? Ihr merkt, wir kommen heute durch einige Verse, nicht nur ein oder zwei Verse. All dies wurde verordnet. Und dann sagt auf einmal der König, nachdem er gesagt hat, kleidet euch in Sack und Asche. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkommen. Wer weiß, vielleicht. Das ist sehr interessant. Hier ist jemand, der seine Sünde erkannt hat und hat gemerkt, in 40 Tagen gehe ich drauf. Bei uns sind es nicht 40 Tage, aber Jesus hat gesagt, er kommt wieder. Wurde mit seiner Sünde konfrontiert und weiß zu diesem Augenblick noch gar nicht, ob Rettung in Sicht ist. Und sagt, vielleicht wird Gott es sich gereuen lassen. Und auch wenn nicht, ich kehre um. Aber ich glaube, Ninive hatte eine Ahnung. Ich glaube, sie hatten eine Ahnung, ein Geschmäckle davon, dass Gott vergeben wird. Warum? Erstens, Gott ist anscheinend so besorgt um uns, dass er sogar einen israelischen Prophet in unser Land schickt. Das ist ja schon mal nett. Zweitens, Gott macht uns nicht einfach kalt oder platt, sondern er warnt uns. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr eine Rechnung nicht bezahlt, dann kommt eine Mahnung. Und sagt, wenn das nicht passiert, dann Anwalt. Nach der dritten Mahnung vielleicht. Aber das Ziel dieser Mahnung ist doch nicht, den Anwalt zu schicken. Das Ziel dieser Mahnung ist, dich endlich zu bewegen, dass du den Kontoschein da ausfüllst und abgibst. Und es ist bezahlt. Das ist der Sinn von Warnungen. Das ist Gottes Sinn. Jona hat diese Botschaft vielleicht ein bisschen anders verstanden. Er dachte, jetzt gibt es richtig Musik hier. Aber Gott hat eine Warnung ausgesprochen, um sein Ziel zu erfüllen, nicht um sie zu zerstören, sondern Gott spricht unsere Sprache, die wir verstehen, dass es hier mal kling, kling, kling macht. Ach, Momentchen mal, gehe ich weiter, dann macht's bumm. Also, ich drehe mich um und gehe los. Gott ist so ganz simpel zu uns. So ganz platt. Aber das letzte Zeichen, Jona, oder die letzte Ahnung, die sie hatten, dass Gott doch gnädig sein könnte, lag in Jona selbst begründet. Denn Jesus sagt, dass Jona ein Zeichen war für Ninive. Er war ein Zeichen inwiefern? Hey, da ist ein Prophet, der tot war und wieder auf den Beinen ist. Und er kann wieder laufen und er kann reden. Der ist in Kontakt sogar mit Gott und erzählt uns seine Storys. Jemand, der tot war und ist wieder am Leben. Da geht es weiter. Jona, du selbst bist uns ein Zeichen. Und vielleicht, wer weiß, geht das auch für uns. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen, was ihr auch auf der Wand mitlesen könnt, weil es ein wenig länger ist. Die Tatsache von Jonas eigener Errettung sprach dafür, dass sein Gott ein gnädiger Gott war. Jona war für die Niniviten ein Zeichen. Die Hoffnung der Einwohner Ninives hatte ihre objektive Grundlage in der Tatsache, dass Jona da war. Sie konnten ihn mit ihren eigenen Augen sehen. Wenn Gott ihn verschont hatte, dann könnte er vielleicht auch das Herz haben, ihnen zu vergeben, wenn sie Buße tun und ihn um Rettung anflehen würden. Der Gott, der einen abgefallenen Propheten neues Leben schenken kann, kann auch Ninive retten, wenn er nur will. Meine Lieben, Ninive war ein gottloses Volk und hat gesagt, wer weiß, wir wissen heute. Wir müssen nicht Rätsel raten, wir müssen nicht überlegen, ist das, was ich angestellt habe, zu schlimm für meinen Gott? Jesus sagt unmissverständlich, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wir sind diejenigen, die diesem König von Ninive sagen können, wer weiß, ich weiß. Letzter Vers und dann habt ihr es geschafft und ich auch. Eine der spannendsten Stellen, Vers 10. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Ninive kehrt um und Gott bekehrt sich von seinem Zorn. Nicht nur Ninive hat eine Sinnesänderung, sondern unser Herr auch. Gott hat eine Sinnesänderung. Gott ändert seinen Plan. Das ist eine ziemlich spannende Stelle, denn die ganze Schrift zeugt davon, dass Gott unwandelbar ist, dass seine Pläne, die er fasst, bestehen in Ewigkeit. In Jeremia 18, Vers 7 aber heißt es, einmal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es ausreißen, niederbrechen und zugrunde richten zu wollen. Kehrt aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit um, wie Ninive, lasse ich mich des Unheils gereuen, das ich ihm zu tun gedachte. Wenn Gott seine Meinung nicht ändern würde, ich frage euch, wo wären wir dann heute? Wir wissen, dass das wahr ist, dass Gott dort seine Meinung irgendwie ändert. Aber es ist spannend, dass dort Reue steht, dass Gott sich etwas reut. Ich habe irgendwie einen Fehler gemacht, ich muss ihn wieder korrigieren. Wenn Gott sich reut, ist das etwas anderes in der Bibel, als wenn sich der Mensch reut. Wenn der Mensch sich etwas gereuen lässt, etwas bereut, sagt er, sorry, ich habe was falsch gemacht. Aber wir finden immer wieder in den alttestamentlichen Schriften vor allem, dass Gott im Gegenüber zu uns Menschen sehr menschlich dargestellt wird. Gottes Geist, wir können ihn nicht fassen. Wenn es heißt, und Gott hat seinen Arm bewegt, hat niemand seinen Arm gesehen. Und ganz viel, man nennt das also menschennahe Begriffe, Hände, Füße, Stimme und so weiter, werden auf Gott übertragen, um es sich irgendwie zu erklären. Und Gott selber spricht auch so. Deswegen heißt es, Gott reut es, als wenn er eine Umkehr in sich erleben würde, so wie Ninive. Aber sein Ziel war immer, durch diese Warnung zu diesem Ziel zu kommen, dass er sie nicht bestrafen muss. Aber was bedeutet es noch tiefer? Das ist wirklich dann mein letzter Punkt. Dass Gott Reue zeigt. Reue hat auch etwas damit zu tun, dass jemand Mitleid hat. Mitleidet. Gott kehrt in diesem Augenblick um und geht einen anderen Weg. Er lässt vom Gericht ab, aber das Gericht, von dem er abgekehrt ist, trägt er selber. Denn das Wort reuen, nacham im Hebräischen, bedeutet innerlich Schmerzen leiden. Und ich frage euch, wo hat Gott hier Schmerzen gelitten? In Jona 3 noch nicht. Aber viele Jahre später, hat Gott Schmerzen gelitten. Das Kreuz war der Preis der Reue Gottes. Gott hat tatsächlich, als er das dort erlebt hat, Reue, einen innerlichen Schmerz erlebt, den wir sehen können, viele Jahre später in Jesus Christus. Gottes Reue, Gottes Sinnesänderung, die Strafe von Ninive abzuwenden, ist ein prophetischer Hinweis auf den Opfertod Jesu Christi. Und darum können wir auch heute Abend mal feiern, auch mit diesem Blick. Wir können nur deswegen gemeinsam Abendmahl feiern, weil Gott es sich gereuen ließ, dass er neue Wege eingeschlagen hat und die alten, wo er nicht wollte, dass wir die alten Wege gehen, hat er gesagt, ich gehe sie für dich. Eines Tages wird es geschehen und wir haben das große Glück, darauf zurückschauen zu dürfen und zu sehen, was die Propheten noch nicht gesehen haben. Amen.